Dankeschön, Daniel. Von mir guten Morgen. Daniel hat es ja schon angekündigt, was ich hier vorstellen will, die OWASP Top 10 2021. Mich hat er ja auch schon vorgestellt. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, neben Perl ist ein weiteres Interessensgebiet von mir die IT-Security. Genau, die OWASP, Open Web Application Security Project, hat ihren Sitz in den USA, ist eine Non-Profit-Organisation, in der man sich auch beteiligen kann. Und die machen nicht nur diese Top 10 mit den typischen Schwachstellen von Webanwendungen, sondern die bieten auch Tools an. Das eine Tool, was man nutzen kann, um zum Pentesten auch, das ist das SAP. Die OWASP bieten auch Trainings an und weitergehende Informationen. Es gibt auch lokale Gruppen überall auf der Welt verteilt. Es gibt auch einige in Deutschland, ich habe hier die mal aufgeführt, die man auf der Webseite auch so findet. Also in den größeren Städten und Regionen sind diese lokalen Ableger auch zu finden. Die haben auch regelmäßig Stammtische. Das heißt, wenn man sich für das Thema interessiert, kann man dort auch einfach mal vorbeischauen, um sich mit den Leuten zu unterhalten. Genau. Was sind die OWASP Top 10? Ungefähr alle 4 Jahre veröffentlicht die OWASP eine Liste von so typischen Einfallstoren oder Problemen, die Webanwendungen haben können und Sicherheitsrisiken einfach bedeuten können. Das ungefähr alle 4 Jahre ist so, ja, es verschiebt sich mal so ein bisschen, es kommt mal ein bisschen später, vielleicht auch mal ein bisschen früher raus. Und die letzte Version wurde im Herbst letzten Jahres veröffentlicht. An die Daten kommen die über Einreichung, das heißt, die sammeln von Mitgliedern, von Freiwilligen einfach die Informationen, was die Leute so in ihrem Alltag an Sicherheitslücken gesehen haben und erstellen dann so ein Ranking, was taucht besonders häufig auf und was vielleicht nicht ganz so häufig, was ist eher ein bisschen exotisch. Diese OWASP Top 10 sind auf jeden Fall eine gute Liste, an der man sich orientieren kann, wenn man selbst Webanwendungen entwickelt, worauf man einfach so ein bisschen achten sollte, um so die typischen Fallen, die typischen Sicherheitslücken einfach zu vermeiden. Was sind jetzt die Top 10? Ich habe sie hier jetzt einfach mal aufgelistet und werde dann auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen. Auf dem 10. Platz sind die Server-Side Request Forgery. Dann Platz 9 Security Logging und Monitoring Failures, Platz 8 Software and Data Integrity Failures, dann Identification und Authentication Failures, Vulnerable, ja, Platz 5 Security Misconfiguration, Platz 4 Insecure Design. Das heißt, man sieht schon an diesen Bezeichnungen, dass das eher allgemein gehalten ist. Also es ist jetzt nicht eine spezielle Lücke, die da genannt ist, irgendwie mit Datenbanken, SQL-Injection, sondern das ist eher ein bisschen allgemeiner gehalten, ist allgemeiner beschrieben. Genau. Dieser Talk gibt auch nur einen groben Überblick. Also allein über die einzelnen Themen könnte man sich vermutlich tagelang unterhalten, was dort so die Schwachstellen sind und wie man das Ganze vermeidet oder wie man es versuchen kann zu vermeiden. Fangen wir mal an, Server-Side Request Forgery. Was ist so vermutlich betroffen oder was kann betroffen sein? Das sind alle Feed-Aggregatoren, wo die User selbst URLs für RSS-Feeds angeben können und irgendwelche Image-, Bild- oder Datei-Upload-Tools und Webhooks, XML-Uploads und so weiter. Was sind jetzt diese Server-Side Request Forgeries? Da geht es einfach darum, dass Benutzer können in irgendeinem Formular eine URL eingeben, sei es irgendwie RSS-Feed oder zum Beispiel beim Post, wenn wir irgendwelche Module auf CPAN hochladen wollen, können wir in dem Post auch eine URL angeben, wo sich dieses Archiv befindet mit der Distribution drin. Genau. Also das heißt, immer wenn ein User eine URL an einen Server schicken kann und der Server ruft wiederum die URL auf, um Informationen zu bekommen. Sei es, um das RSS-Feed auszulesen oder die Distribution herunterzuladen und so weiter. Und genau, der Server fragt diese URL ab, bekommt eine Antwort und stellt häufig dann das Ergebnis auch wieder dem User dar. Ist, wenn die User nichts Böses tun, auch gar kein Problem. Also RSS-Feed wird eingelesen und wird dargestellt. Aber je nachdem, wie man das macht, kann es auch sein, dass eben nicht irgendwie eine öffentliche Quelle abgefragt wird, sondern vielleicht irgendein Server im internen Netzwerk. Das heißt, eigentlich ist der Redis-Server, die MongoDB, Elasticsearch oder sonst was gar nicht von außen erreichbar, aber über so eine Server-Side-Request-Forgery kann der Angreifer versuchen, an Informationen von diesem Server zu kommen, der eigentlich von außen gar nicht erreichbar sein soll. Was können so die Auswirkungen sein? Also, dass irgendwelche internen Daten nach außen geleakt werden, ganz beliebt sind irgendwelche Metadaten von Cloud-Anbietern oder dass irgendwelche Benutzer-Account-Daten da öffentlich bereitgestellt werden. XML-Attacken kann man da machen, habe ich später noch ein kleines Beispiel dazu. Man kann irgendwie versuchen, Code auszuführen, indem man nämlich dem Server sagt, hier hol diese PHP-Datei und führ die aus oder so, sonst irgendwas. Oder einfach irgendwie ein Denial of Service kann man damit erreichen. Wie kann man das Ganze versuchen zu vermeiden? Also vermutlich lässt sich das nicht hundertprozentig vermeiden, aber was kann man so machen? Man kann irgendwelche Allow-Lists oder Block-Lists machen mit URLs, die man erlaubt oder eben nicht. Man kann versuchen zu vermeiden, dass der User überhaupt URLs eingeben darf. Man sollte versuchen, das nach Möglichkeit per Default einfach zu verbieten, da irgendwas zu schicken. Ja, wenn man jetzt prüfen möchte, welche URL man erlauben möchte oder nicht, muss man die URL ja irgendwie parsen, um an Host zu kommen und so weiter. Aber URLs zu parsen ist nicht ganz so einfach. Wenn man jetzt so eine URL hat, foo@evil.com, @8080@google.com, was ist da jetzt die Hostangabe, was ist Port, was ist Pfad und so weiter. Wenn man sich jetzt anguckt, wie verschiedene Module auf CPAN sich verhalten beim Parsen von dieser URL, dann sieht man, dass Mojo-URL sieht als Host dieses evil.com, @8080@google.com, also das komplette. Das Modul URI gibt als Host google.com an, URIXS gibt gar nichts an und jetzt muss ich hier ein bisschen scrollen. Gibt noch URLXS, das kommt damit gar nicht zurecht und HTTP Tiny ist genauso wie Mojo URL, gibt eben das lange als Host an. Wenn man jetzt wissen möchte, was ist denn der Port? Also ich habe hier eine URL 127.001.11.211.80. Was würdet ihr als Portangabe sehen? Ja, also Mojo URL, URI und die meisten sehen eben Port 80 als die Portangabe an, aber URLXS sieht eben die 11.211 als Portangabe an und URIXS kommt damit wieder nicht zurecht. Also ihr seht, man muss gucken, was für ein Modul setzt man ein, wenn man einfach herausfinden möchte, welche URLs möchte ich verbieten. Also das eine, wenn man mit dem einen Modul passt und sagt, ja, der Host ist in Ordnung, aber mit einem anderen Modul vielleicht die URL abruft, dann kann das sein, dass bei dem URL abrufen ein ganz anderer Host aufgerufen wird. Genau, das sind so Schwierigkeiten. Security Logging und Monitoring Failures. Wisst ihr immer, was in eurer App so vor sich geht? Wisst ihr über jeden Schritt Bescheid, was so passiert? Logging kann einfach helfen, um Attacken zu entdecken. Also das heißt, wenn man Requests mitloggt, wenn man Eingaben mitloggt, natürlich keine sensitiven Daten in Logdateien schreiben, aber wenn man einfach so weiß, in welchen Schritten befindet sich oder in welcher Stufe befindet sich jetzt die Webanwendung, dann kann man das einfach nachvollziehen. Das Logging an sich verhindert keine Attacken, aber es hilft, die Attacken dann aufzudecken und dann eben diese Lücken zu schließen. Genau, possible data leaks when logging events are visible for users, das ist genau das, wenn man irgendwelche Logging-Sachen dann wieder an den User zurückmeldet, dann können dort auch wieder Informationen drinstecken, wenn man mitloggt, der User XYZ hat sich mit dem Passwort 1234 versucht einzuloggen und ein Angreifer kommt irgendwie an diese Logging-Daten, dann hat er gleich mögliche Benutzerzugänge. Wie kann man das oder was kann man dagegen tun? Man sollte eben alle möglichen Vorgänge locken, sowas wie Logins, irgendwelche Eingabevalidierungen, dass man erkennt, da versucht jemand mit komischen Benutzereingaben ja, irgendwelche Lücken zu finden, sei es irgendwelche SQL-Injection oder über das Log4Shell-Lücke, wo wir ja letztes Jahr im Dezember ziemlich viel Spaß hatten, wo dann einfach Angreifer versuchen konnten, irgendwelche Logging-Sachen da reinzubekommen. Logs nicht nur lokal speichern, weil wenn der Angreifer dann Zugriff auf die Maschine hat, kann er ja theoretisch die Logs wieder säubern. Das heißt, die Logs vielleicht an zentraler Stelle auch sammeln, sodass man sich das dann eben an dieser zentralen Stelle anschauen kann. Und wenn man vielleicht Services über mehrere Server verteilt hat, dann kann man vielleicht auch einfach Muster schneller erkennen, als wenn man jede Logdatei auf jedem Server einzeln anschauen muss. Monitoring und Warnung, Alarme konfigurieren, das heißt nicht nur einfach die Logdateien irgendwo liegen haben oder die Logs laufen haben und nur so alle 3-4 Monate mal nachschauen, dann kann schon einfach zu spät sein, sondern wenn man dann irgendwie einen Alarmmechanismus hat, dass man informiert wird, dass Einbruchsversuche erkannt werden, dann kann man dort auch entsprechend schneller reagieren. Das Logging kann auch einfach helfen, um weitere Sachen zu erreichen. Das heißt, wenn man fehlgeschlagene Login-Versuche loggt, dann kann man zum Beispiel mit Fail-to-Ban oder anderen Tools ganz einfach die User dann von weiteren Angriffen ausschließen. Wenn man loggt, sollte man aber aufpassen, dass man sich durch das Logging nicht wieder Lücken reinholt. Das ist ja genau dieses Log4Shell-Lücke vom Dezember letzten Jahres. Da wurde ja genau das ausgenutzt, dass die Anwendungen etwas loggen, aber durch spezielle Strings, die in dem Format oder die dem Logger übergeben wurden, wurden wieder Aufrufe ausgelöst. Also das heißt, man sollte da auch ein bisschen einfach aufpassen, was man da mitloggt. Genau. Fürs Loggen haben wir verschiedene Möglichkeiten oder Lösungen in Perl, Log4Perl, LogAny, Mojolog und wie immer auf CPAN haben wir mehr als nur eine Handvoll an Logging-Modulen. Genau. Dann Software and Data Integrity Failures. Das sind so Sachen dabei, wie dass man Code einfach herunterlädt ohne irgendwelche Integritätschecks oder dass man irgendwelche nicht vertrauenswürdigen Daten einfach deserialisiert. Wer weiß, was in so einem Binärdatenstrom drinsteckt. Und wenn man das einfach deserialisiert, kann man einfach sich auch wieder Lücken da reinholen. Schönes Beispiel ist JavaScript-Entwickler, die irgendwelche JavaScript-Bibliotheken von irgendwelchen Netzwerken herunterladen und die direkt in der Webseite nutzen, also keine lokale Kopie irgendwo haben. Dann kann es natürlich sein, wenn ein Angreifer das schafft, dort eine JavaScript-Bibliothek hochzuladen, die was Böses tut, dann hat man gleich ganz viele Seiten infiziert und dort die angegriffen. CPAN ist im Prinzip auch so eine Sphäre, die man als nicht vertrauenswürdig erstmal prinzipiell ansehen sollte, weil es kann jeder irgendwie eine Distribution auf das CPAN laden. Und wisst ihr von jedem Autor, ob er Gutes im Schilde führt oder nicht? Meistens guckt man sich ja so die direkten Abhängigkeiten an. Also ich suche ein Modul zum Loggen für meine Webanwendung, gucke ich mir an, okay, ich nehme Log4Perl, aber da gibt es ja wieder verschiedene Zusatzdistributionen, Plugins, um das Logging zu erweitern, um in bestimmte Dateien zu loggen und. Weiß ich denn ganz genau, was dieser Autor dann gemacht hat? Also bei Log4Perl, beim Mike Sheely, denke ich schon, dass der vertrauenswürdig ist, aber wer weiß, was es da sonst noch so an Erweiterungen gibt. Es gab auch vor 2 oder 3 Jahren dieses Autoload-Modul, was dann beim Testen irgendeine URL abgerufen hat von einem nicht vertrauenswürdigen Server. Das heißt, wer dieses Modul installiert hat, hat dann unter Umständen irgendwie Schadcode bekommen. Also von daher sollte man das CPAN da auch einfach ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also es ist ganz toll, dass wir das CPAN haben, aber man sollte sich einfach angucken, was für Module benutzt man und nicht einfach blind herunterladen, installieren und benutzen. Wisst ihr, welchen CPAN-Mirror euer CPAN-Client nutzt? Wisst ihr, ob dieser Server nicht irgendwie gehackt wurde? Wisst ihr, was die Autoren in ihrem Code machen? Prüft euer CPAN-Client die Checksum beim Installieren? Das machen die nämlich auch erst seit kurzem standardmäßig. Oder die meisten haben zwar die Option, dass das gemacht wird, aber nicht alle machen das. Verifiziert ihr die Signaturen? Daniel Bowers hat einen ganz netten Blogpost darüber geschrieben, über die verschiedenen CPAN-Clients und das Prüfen der Checksummen und Verifizieren der Signaturen. Und wenn jemand ein Modul auf CPAN hochlädt, dann wird automatisch von CPAN ein Checksum-File erzeugt, aber nicht jeder CPAN-Client nutzt das. Also das sieht ungefähr so aus. Diese Datei liegt für jeden Autor im CPAN, gibt eben diese Checksums-Datei und da ist dann eben für jedes Modul, was man hochgeladen hat, ist der Pfad angegeben, MD5, SHA-256, Summe und so weiter. Das Ganze ist auch noch signiert und das könnte ein CPAN-Client eigentlich alles verifizieren, theoretisch zumindest, machen nicht alle. Gibt im Prinzip diese vier Haupt CPAN-Clients, CPAN selbst, CPAN-M, also von CPAN-, CPM, CPAN-P und die haben unterschiedliche Optionen, um das eben einzustellen, ob diese Checksummen geprüft werden oder nicht. CPAN-M kann zum Beispiel, glaube ich, gar nicht mit den Signaturprüfungen umgehen und man muss dann einfach gucken, was verwendet man und wie kann ich das möglichst vertrauenswürdig machen. Genau. Man sollte nach Möglichkeit HTTPS nutzen, man sollte bei seinem CPAN-Client dann einfach auch schauen, was für Optionen bietet er, um die Checksummen und Signaturen zu prüfen, sollte das entsprechend auch einschalten und vielleicht auch seinen eigenen CPAN-Mirror betreiben, also irgendwie Kopien von den CPAN-Modulen, damit man weiß, woher stammen die, von wo werden die gezogen bei der Installation. Ja, dieses ganze Thema Supply Chain Attacks, wird eigentlich immer wichtiger. Es gab da gerade im JavaScript-Umfeld relativ viel Vorkommnisse in den letzten Monaten, dass irgendwelche Pakete einfach ausgetauscht wurden und die dann was ganz anderes gemacht haben oder dass Angreifer Bibliotheken bereitgestellt haben, die irgendwie einen kleinen Schreibfehler im Namen hatten und so das ausgenutzt haben, dass man beim Installieren vielleicht den gleichen Schreibfehler macht, gleichen Tippfehler und dann entsprechend die bösartige Bibliothek installieren. Ich hoffe, dass ich dazu nächstes Jahr mehr erzählen kann, was die Supply Chain in Perl angeht. Schauen wir mal. Genau. Identification und Authentication Failures. Da geht es einfach darum, dass Server oder Anwendungen es vielleicht erlauben, dass Angreifer Brute-Force-Attacken fahren oder einfach versuchen, bekannte Benutzer-Account-Daten zu nutzen, dass Applikationen default-schwache oder gut bekannte Passwörter verwenden. Also es gibt da auch Listen mit den Top 10.000 Passwörtern, die so weltweit genutzt werden und vielleicht sollte man überlegen, ob man in seiner Web-Applikation diese Passwörter nicht einfach verbietet, weil da ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass dort Angriffe gefahren wird mit diesen Passwörtern relativ groß ist. Oder sowas wie die Web-Anwendung speichert die Passwörter noch in Plaintext, nicht irgendwie gehasht oder sowas, auch das gibt es heutzutage immer noch. Sollte man einfach vielleicht mal gucken, dass man das entsprechend anpasst. Oder auch solche Informationen, was man nicht machen sollte, Informationen, zu welcher E-Mail-Adresse oder zu welchem Benutzernamen gibt es denn überhaupt einen Account? Also zum Beispiel AWS oder Netflix, die sagen dann, es gibt kein Konto zu dieser E-Mail-Adresse. Das liefert aber dem Angreifer wieder die Information, diese E-Mail-Adresse nutzt diesen Dienst. Das heißt, ich kann mich einfach darauf konzentrieren. Ich probiere jetzt alle möglichen Passwörter für diese E-Mail-Adresse. Wenn man nur angibt, so wie hier Otobo zum Beispiel, die sagen, da wird, heißt einfach Benutzername oder Passwort wurde falsch eingegeben. Das heißt, ein Angreifer kann nicht wissen, ist jetzt das Passwort falsch, gibt es den Account oder gibt es ihn nicht. Das heißt, der Angreifer muss viel mehr Kombinationen ausprobieren, um irgendwie dort einen gültigen Account in dieser Anwendung zu bekommen. Diese Informationen kann man auch einfach nutzen, wenn man schon weiß, für eine E-Mail-Adresse gibt es einen Account bei AWS, Netflix oder sonst wo, dann kann man da versuchen, Phishing-Attacken oder sowas zu fahren. Das heißt, ich weiß, diese E-Mail-Adresse gibt es, die wird aktiv genutzt und kann dann versuchen, ob ich dann eine Mail an die Person schicken kann, in einem schönen Aussehen, nach Art von Netflix oder AWS. Das sieht dann ordentlich aus. Da weiß ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Person vielleicht draufklickt auf einen Link, viel größer ist, weil wenn ich weiß, dass die Person einen AWS-Account hat und ich schicke eine Mail im AWS-Look, dann weiß ich, die Person nutzt das und wird vielleicht nicht gleich misstrauisch. Oder ein Angreifer kann auch einfach versuchen, ein Denial of Service für diesen User zu erreichen, indem man einfach 10-mal das falsche Passwort eingibt und dann sagt der Dienst vielleicht, naja, du bist jetzt für die nächsten 30 Sekunden gesperrt, und wenn man das immer wieder macht, dann hat dieser User überhaupt keine Möglichkeit mehr, diesen Dienst zu nutzen. Genau. Oder Brute Force Attacken können eben deinen eigenen Dienst, deine eigene Anwendung stören. Und ja, Datenleaks können eben auch Auswirkungen auf dein Image haben. Das heißt, es ist nicht ganz so toll für dein Image, wenn irgendwo deine Millionen an Benutzer-Account-Daten auftauchen. Ja, für Sessions sollte man Cookies benutzen und sollte auch keine Angst haben vor der Datenschutzgrundverordnung, weil notwendige Cookies brauchen auch keine Einwilligung. Das sollte man auch wissen. Das heißt, es ist kein Problem, solche Cookies zu nutzen, und Cookie-Namen sollten vielleicht nicht bekannt geben oder ja, öffentlich machen, was für eine Technologie man einsetzt, also dieses PHP-SES-ID, das sagt schon, okay, man setzt PHP ein. Gut, man könnte jetzt auch Angreifer auch verwirren und in seiner Perl-Anwendung einfach diesen Namen nutzen. Das ist sowieso ganz lustig, wenn man so die Error-Logs vom Webserver durchguckt, wie viel PHP oder wie oft PHP in den URLs auftauchen, die da aufgerufen werden. Genau. Und generische Fehlermeldungen, die nicht irgendwelche Informationen preisgeben. Es gibt etliche Perl-Bibliotheken, das sind einfach nur so ein paar Beispiele. Also wir haben auf CPAN ganz viele Möglichkeiten, aber auch wieder zu dem Punkt vorher, man sollte sich anschauen, von wem es kommt und ist der Code da drin vertrauenswürdig. Ja, veraltete Bibliotheken oder welche mit bekannten Schwachstellen. Wie oft kommt es vor? Man schreibt einmal was und kontrolliert es eigentlich nie wieder. Oder bindet irgendwelche Bibliotheken ein und kontrolliert nicht regelmäßig, ob es dafür irgendwelche Schwachstellen gibt. Weißt du immer oder wisst ihr immer, welche Version von euren Abhängigkeiten im Einsatz ist? Auch nach Jahren noch. Prüft ihr das regelmäßig und ersetzt ihr dann auch die alten Versionen? Also das sind so typische Fragestellungen, die man hat. Man schreibt mal was, eine Anwendung, die läuft schon seit Jahren problemlos oder vermeintlich problemlos und merkt eigentlich gar nicht, dass vielleicht für irgendwelche Module, die man von CPAN installiert hat, Schwachstellen bekannt sind. Es ist auch immer so ein Balanceakt, den man da durchführen muss. Wie oft erneuere ich das? Gibt es irgendwelche API-Änderungen in den Modulen? Muss ich dann meinen ganzen Code neu schreiben? Das ist ja dann auch ein recht hoher Aufwand. Meine Anwendung läuft vielleicht stabil und hole ich mir nicht vielleicht andere Probleme damit rein, wenn ich eine Distribution aktualisiere. Aber man muss auch immer beachten, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Sicherheit meiner Webanwendung? Und man sollte nicht nur die Perl-Komponenten von so einer Webanwendung betrachten. Setze ich noch einen alten Apache ein, so Hint-Act, ne? Also die Konferenzsoftware, die wir nutzen, nutzt noch einen uralt Apache. Wie sieht es mit meiner Datenbank aus? Hat die vielleicht irgendwelche Lücken? Ist die vielleicht veraltet? Wie sieht es mit meinem Betriebssystem aus? Also wenn ich so manche Ticketsysteme sehe, um die ich mich dann irgendwann mal kümmern muss, da kriegt man das kalte Grausen, das sind die Betriebssysteme schon 10 Jahre oder älter und nicht so wirklich gut gefixt. Oder selbst die Hardware. Gut, wenn man irgendwo bei einem Anbieter seinen Server hat, dann hat man da relativ wenig Einfluss darauf, auf welcher Hardware das läuft. Aber wenn man selbst was betreibt, dann sollte man vielleicht auch mal gucken, ist mein Server vielleicht nicht schon ein bisschen alt. Prozess, um solche Bibliotheken oder Komponenten mit Sicherheitslücken zu finden, sollte etabliert werden. Wir haben bei uns im Perl-Bereich haben wir CPAN Audit. Das ist zwar mittlerweile auch schon ein bisschen alt, aber der Brian DeFoy und ich, wir sitzen dran, um aktuelle Schwachstellen-Reports da einzupflegen und wir versuchen, das Modul zu übernehmen. Das heißt, ich hoffe, dass wir da in den nächsten Wochen, dass wir da die Berechtigung bekommen, um das neue Release dann rauszugeben. Das lässt sich auch ganz gut in Git-Workflow und oder in die CI/CD-Pipeline integrieren, indem man einfach einen Git-Hook schreibt, indem man, wenn die ganzen Abhängigkeiten im CPAN-File genannt sind, dann kann man das CPAN-File einfach parsen und jede Abhängigkeit durchgehen und kann in dieser CPAN-Audit-Datenbank nachgucken, gibt es für diese Version, die man im CPAN-File angegeben hat, gibt es dort irgendwelche Lücken? Und wenn ja, dann gibt es entsprechend aus. Man muss ja vielleicht nicht den Commit verhindern, aber man bekommt eben eine Meldung. Das heißt, wenn ich im CPAN-File sowas habe wie Mojolicious 8.42 und Archive-Zip mindestens Version 0, dann wird er mir sagen, okay, für Archive-Zip gibt es eben irgendwelche bekannten Sicherheitslücken. Dann kann ich da gucken, kann ich eine neuere Version nutzen und kann das entsprechend in meinem CPAN-File anpassen. So, Security Misconfiguration. Ja, das ist zwar fast 2 Jahre alt, aber ja, mehr als 8000 ungesicherte Redis-Instanzen in der Cloud gefunden oder Elasticsearch Server gibt mal gerade so Daten von 57 Millionen US-Bürgern preis australisches Fernsehen gibt mal so Passwörter und Videos bekannt über AWS S3 Buckets. Das sind in der Regel sind es einfach fehlerhafte Einstellungen in der Konfiguration, weil vielleicht Passwörter, Default-Passwörter genutzt werden, weil Ports einfach so offen sind oder. Also da gibt es die verschiedensten Sachen, die man dabei einfach beachten sollte. Irgendwelche unnötigen Features, die noch aktiviert sind und offen bleiben, ja, das sind so die Sachen. Oder über Stack Traces, das war das hier, das heißt hier, wenn eine Fehlermeldung ist über einen Stacktrace, sieht man hier zum Beispiel, hier wird ein Perl 5.30 verwendet. Man sieht, wenn man hier weiter scrollen würde, sieht man dann die ganzen Pfade, die in der Add-Inc-Liste drin sind. Das heißt, man kriegt so ein bisschen Informationen, wo liegt mein Perl, ist das das System Perl, ist das vielleicht ein benutzerspezifisches Perl und so weiter. Genau, das sind so Sachen, wo man einfach aufpassen muss. Oder dass die Server keine Security-Header senden, sodass man Webseiten in Iframes einbinden kann oder. Gibt es ganz viel. XML-Parsen erlaubt externe Entities. Gibt es ein schönes Beispiel. Diese XML-External Entities, das war 2017 auch ein eigener Punkt in den Top 10. Jetzt ist es eben hier mit reingeflossen in die Security Misconfiguration. Ich habe also ein XML-Dokument, das mir vielleicht auch ein User dann hochladen kann. Ich definiere eigene Entities und sage, es gibt eine Entity-File-Test und zwar ist es auf dem System die Datei etc/passwd. Ich habe eine weitere Entität mit dem Namen Thomas und habe da hat den Wert irgendwie die URL. Und dann kann ich in meinem XML Dokument selbst kann ich dann auf die einzelnen Entitäten zugreifen, mit dem Kaufmanns- und Semikolon wird das Ganze dann aufgelöst. Und wenn man das dann macht und das passt, bei XML, libxml muss man das explizit aktivieren. Es gibt aber auch andere Bibliotheken, auf cPanda ist das standardmäßig aktiv. Muss man einfach schauen, ob man das erlaubt oder nicht. Sollte man ein bisschen aufpassen, weil wenn man jetzt hier zum Beispiel dieses Find Value nach dem Content macht oder nach dem CMD, dann bekommt man hier den, den Rückgabewert von der URL. Also das heißt, der Parser hat die URL aufgerufen und bindet quasi das Ergebnis im XML-Dokument ein und genauso der Inhalt von der etc/pass.wd. Das heißt, wenn man irgendwie dem User erlaubt, XML-Dateien hochzuladen, sollte man nach Möglichkeit diese External Entities deaktivieren. Weil sonst, es gibt auch noch schöne Sachen, oder es gibt die Möglichkeit, dass man quasi die etc/pass.wd ausliest und das in dem Aufruf mit übergibt. Das heißt, so kann ein Angreifer über XML-Dateien an Informationen vom Server kommen, an die er normalerweise nicht kommen würde. Genau. Wie kann man das Ganze vermeiden oder verringern? Man kann einfach einen Prozess implementieren, der Konfigurationen einfach mal durchgeht, guckt, dass man keine Default-Passwörter benutzt, keine Default-Accounts. Server sollten Security-Header schicken. Man sollte seinen Code und die Container regelmäßig scannen, entweder in der Pipeline oder anderweitig. Und in XML sollte man externe Entities einfach deaktivieren. Gibt da auch wieder verschiedene Perl-Module, die man dazu nutzen kann, um das Ganze zu erreichen. Insecure Design. Der Titel sagt schon, das hat eigentlich relativ wenig mit dem Code selbst zu tun, sondern vielmehr mit dem Design. Wie plane ich, wie setze ich meine Anwendung dann um, wie ist das Ganze designt? Also Insecure Design ist auch ungleich der unsicheren Umsetzung selbst, weil selbst wenn ich was sicher designe, kann ich es noch unsicher umsetzen und umgekehrt ist es aber nicht möglich. Also wenn ich schon etwas unsicher designe, dann kann ich das unmöglich durch Code wieder ganz machen. Was man da machen kann, ist einfach über so ein Threat Modeling, man kann sich anschauen, welche Daten sind denn so in meiner Anwendung vorhanden, wo dürfen die auftauchen und welche Angriffswege oder wo sind Gefahren für diese Daten. Und man kann von Fehlern einfach lernen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, man kann einfach überprüfen, ist eine hochgeladene Datei, ist die möglicherweise bösartig. Und wenn man das so plant, dass man erst die Dateierweiterung prüft und danach dann quasi erst den Dateinamen säubert, dann kann das passieren, dass das die Datei hochgeladen wird mit der Dateiendung P, Leerzeichen H, Leerzeichen P. Und das taucht nicht in meiner Liste der möglicherweise bösartigen Dateien auf. Deswegen wird die Datei quasi durchgelassen und erst danach reinige ich den Dateinamen und es entsteht .php. Und .php würde wahrscheinlich sonst normalerweise als möglicherweise bösartig eingestuft werden. Also ganz viele Angriffsversuche sind ja tatsächlich, um irgendwelche PHP-Dateien hochzuladen. Wenn man das so plant, dann hat man einfach schlecht geplant, weil man kann es nicht sicher umsetzen. Wie viele Schreibweisen von PHP möchte man denn prüfen? Das heißt, erst säubern und dann prüfen. Oder die Passwort-Wiederherstellen-Funktionalität, dass die auf Fragen basieren, sowas wie, wie ist der Nachname deiner Mutter oder Geburtsname deiner Mutter, wo bist du geboren, Name von deinem von deinem Haustier oder sowas, das ist einfach schon ein unsicheres Design, weil solche Fragen können für viele User einfach auch übers Netz, dank sozialen Medien und sowas beantwortet werden. Oder vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Daten zu mischen, zum Beispiel Benutzerdaten aus dem Authentifizierungssystem und Benutzerdaten in den HTTP-Requests. Wenn man die einfach mischt, dann ist das schon ein unsicheres Design und kann auch durch die Implementierung, durch die Umsetzung nicht gefixt werden. Wie kann man das Ganze verbessern? Man kann eben dieses Threat Modeling machen, wo man überprüft, welche Daten sind wo, wie ist der Datenfluss. Es gibt auch von der OWASP dieses Software Assurance Maturity Modell, wo einfach auch nicht nur codemäßig oder implementierungsmäßig beschrieben ist, wie man vorgehen sollte oder was man machen kann, sondern eben auch das ganze Organisatorische, also dass man Trainings einplant und so weiter. Injections, ja, sowas Beliebtes wie SQL-Injections, Betriebssystemkommandos, Cross-Site-Scripting, LDAP-Injections und so weiter. Das fällt alles hier runter. Zum Beispiel, wenn man ein Image-Exif-Tool benutzt, dann gibt es dort die Funktion Open und dem kann man einfach diesen File-Handle mitgeben und einen Dateinamen. Das ist eine Sicherheitslücke, die ist in Image-Exif-Tool 1238 gefixt, was aber noch nicht auf CPAN ist. Deswegen, falls ihr Image-Exif-Tool nutzt, schaut euch das einfach mal an. Also, wenn ich jetzt hier einfach übergebe, wenn ich das aufrufe mit exif.pl und übergebe quasi so ein wget-Kommando, dann wird das wget auch ausgeführt. Das heißt, einfach ein bisschen aufpassen, was man dort so erlaubt. Man sollte serverseitig die Eingaben validieren und sollte einfach überprüfen, was ist erlaubt und wenn es nicht in der Liste der erlaubten Dinge steht, dann einfach vermeiden. SQL-Injections tauchen, glaube ich, in Perl-Anwendungen relativ selten auf, weil man die meisten werden DBI nutzen und die parametrisierten SQL-Queries. Man sollte wieder nach bekannten Schwachstellen suchen und aktuelle Versionen von Bibliotheken nutzen. Also man sieht auch hier, es gibt immer so verschiedene Punkte, die tauchen eigentlich in mehreren dieser Top-10-Platzierungen auf oder die spielen miteinander. Genau. Kryptografische Fehler, also sowas wie, dass man Passworte mit in Plaintext oder nur als MD5-Hashes speichert. MD5 ist bekanntermaßen nicht wirklich sicher. Also da gibt es Sachen, wie man Kollisionen erzeugen kann. Irgendwelche hardcodierten Passwörter in Code kommt auch noch immer relativ häufig vor, gerade für irgendwelche Admin-Sachen. Ja, das Passwort für die Datenbank ist hardcodiert oder sowas. Genau. Datenübertragung im Klartext, also einfach HTTP, SMTP, FTP. Oder alte Ciphers in Verwendung. Auch da sollte man regelmäßig mal prüfen, was setzt man so ein. Kein Caching für sensitive Daten, genauso wie man sensitive Daten nicht in Logdateien schreiben sollte. Alte Protokolle vermeiden, also statt HTTP, HTTPS und so weiter. Und Passwörter mit gesalzenen Hashes speichern. Das erschwert es für Angreifer ungemein. Genau, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Broken Access Control, dass irgendwie die Zugriffskontrolle nicht wirklich gut umgesetzt ist. Wer erinnert sich nicht an 2014, 34C3, dieser Vortrag The Perl Jam, wo angeblich das Perl ganz schwach ist. Dabei war es eigentlich nur ein Fehler in Bugzilla. Die einen User erzeugen und dort einen Hash übergeben und dort direkt auf eine CGI-Parameter zugreifen. Was passiert jetzt, wenn man bei diesem Parameter RealName, wenn man dort mehrere Werte angibt? Also René, dann RealName gleich Admin und RealName gleich 1. Dadurch, dass das Listenkontext ist, ja, ich weiß, hier fehlen die Anführungszeichen, aber dieser Hash würde erweitert werden, sodass dann Admin 1 ist und damit würde ein User erzeugt werden, der Admin-Rechte bekommt. Funktioniert in neueren CGI-PM-Versionen nicht, weil da liefert diese Param-Methode nur einen Wert zurück und ansonsten braucht man Param-All, glaube ich, aber das weiß Lee besser als ich. Hat nicht zugehört. Ha, erwischt. Genau. Broken Access Control ist dann eben auch sowas wie, man sollte das so machen, dass die Benutzer immer nur die minimalsten Privilegien, Rechte haben. Man sollte die Zugriffskontrolle auch umsetzen und Das taucht auch immer wieder noch auf, auch in Perl-Anwendungen, dass einfach Zugriffsberechtigungen nicht wirklich geprüft werden und Daten einfach rausgegeben werden. Gut. Ja, SQL-Injections, auch hier wieder mit irgendwelchen CGI-Parametern, was man da machen kann. Ja, oder wenn man hier zum Beispiel in der Mutualicious-Anwendung, wenn man einfach eine Route hat, die eigentlich eine Anmeldung erfordert und dann aber die normalen Routen verwendet, dann hat man einfach vergessen, diese Prüfung umzusetzen. Ja, Zugriff bei Default einfach verweigern, Zugriffskontrollen oder auch die Kontrollen zu locken, dann Zugriffe zu limitieren, wenn viele Fehlschläge da sind, die Session richtig invalidieren, wenn bei einem Logout nicht, dass dann irgendwie durch, dass die Session-ID in URLs auftaucht und man gibt die URL weiter und dann hat man sich eigentlich ausgeloggt, aber wenn es nicht richtig invalidiert ist, kann der Angreifer trotzdem was machen. Gut. Fast pünktlich fertig. Was ich machen möchte oder wo ich gerade auch dabei bin, ist, die OWASP bietet auch Cheat Sheets, wie man diese ganzen Fehler, die ich jetzt hier aufgezeigt habe, diese Top Ten, wie man die Sachen vermeiden kann. Gibt es für ganz oder gibt es für einige Programmiersprachen auch entsprechend Programmierbeispiele, wie man SQL-Injections vermeidet, wie man Server so konfiguriert, dass entsprechend diese Security-Header mitgeschickt wird. Und ich möchte, dass diese Cheat-Sheets auch für Perl anbieten. Und ich will auf dieser Domain perlsecurity.de verschiedene Sachen sammeln, die mit Security zu tun haben. Also sei es irgendwelche möglichen Fehler in regulären Ausdrücken, spezielle Perl-spezifische Sachen zu den Top 10 und so weiter. Wer da mithelfen will, dann einfach E-Mail an mich. Ansonsten Fragen.
Probier es mal mit dem, das geht viel besser. Vielen Dank, du hast das ja sehr cool richtig auf unsere Perl-Infrastruktur runtergebrochen und ergänzt. Super, wir haben zwei kurze Fragen, die machen wir noch schnell. Der nächste Vortrag kommt aus der Konserve, deswegen brauchen wir da keine Vorbereitungszeit. Das ist eine Frage aus dem Saal. Fangen wir damit an. Ja, die Frage ist, wenn der René dem Kunden eine Software baut oder daran arbeitet, wo jetzt vielleicht nicht irgendwelche öffentlichen Nutzer von Instagram kommen, sondern nur vertrauenswürdige Mitarbeiter des Kunden, wie sehr achtest du auf das Security Hardening?
Da die meisten Angriffe von internen Leuten kommt, würde ich denen nicht vertrauen.
Danke für die schnelle Antwort. Dann noch die Frage. Du hattest erwähnt, dass du nächstes Jahr über Verbesserungen der Toolchain sprechen möchtest. An welche Verbesserungen hast du denn gedacht? Was planst du?
Also was ich machen möchte, ist, dass ich im Prinzip mal alle Versionen von allen Perl-Modulen mal runterlade, die installiere, natürlich in der Sandbox, und mittracke, was die so machen. Also schreiben die in irgendwelche Dateien, machen die irgendwelche Sockets auf und so weiter. Das ist so ein halbautomatisches Ding, um das auch mitzulocken. Natürlich muss man dann noch nachschauen, ist das so gewollt? Also es gibt ja durchaus Module, die sollen ein Socket aufmachen, die sollen in der Datei schreiben. Und ich möchte das einfach mal durchgehen und werde natürlich mit den Sachen anfangen, die ich benutze.
Sehr gut. Ich sehe jetzt keine weitere Frage im Saal, deswegen noch eine letzte nach deinem Gefühlszustand. Du hast so viele Fragen aufgeworfen. Wie seid ihr sicher, dass da nicht irgendwie fast falsch gelockt wird oder dass irgendwelche Sachen nicht überprüft werden? Und es ist eine ganze Menge Arbeit und manchmal auch eine Abwägung. Wie sicher fühlst du dich denn, dass du das alles richtig, Also hast du irgendwo so eine Grenze, wo du sagst, irgendwie so viel will ich erreicht haben und dann kann ich gut schlafen? Weil für mich als Entwickler ist es immer wieder eine Herausforderung. Man kann unendlich viel in Sicherheit investieren. Wo ziehst du da die rote Linie?
Also generell kann ich immer gut schlafen. Ich gehe das Schritt für Schritt. Also wenn mir was auffällt, dann setze ich das um. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Also die gibt es einfach nicht. Und ich mache es nach bestem Wissen und Gewissen. Ich lerne auch immer dazu. Da sind wir wieder beim Sören. Also ständig was lernen. Und wenn ich was lerne, dann versuche ich es auch umzusetzen. Also ich weiß oder kann davon ausgehen, dass auch in meinen Anwendungen irgendwelche Fehler drin sind. Ist einfach so, es gibt keine bugfreie Software, die über ein Print Hello World rausgeht. Und ich mache das eben so Schritt für Schritt. Also ja, mir geht es gut dabei und eine wirkliche rote Linie ziehe ich nicht. Ich versuche das immer Step by Step dann zu verbessern.
Okay, vielen Dank nochmal für deine Antworten und für den Talk.